Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Herzlich willkommen zum ersten Geburtsgeschichten-Podcast im Jahr 2024. Es ist jetzt schon Ende Januar. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Es hat jetzt doch wieder etwas länger gedauert, als ich es gedacht hätte, dass ich dazu komme, einen Podcast zu schneiden. Ich habe in den letzten Wochen viele, viele Folgen aufgenommen und werde die jetzt noch in den nächsten Wochen schneiden und hochladen, so dass es dann wieder regelmäßige Podcasts gibt, auch wenn ich in den nächsten Wochen mein zweites Kind erwarte. Und diese Schwangerschaft war geprägt von Höhen und Tiefen. Und ich möchte zurzeit noch gar nicht so viel drüber reden, aber freue mich, wenn ich dann irgendwann auch meine ganze Schwangerschafts- und Geburtsgeschichte hier im Podcast teilen kann. Mein heutiger Gast ist Ricarda, die eine Krankenhausgeburt hatte und dann eine ungeplante Hausgeburt, die zum Schluss echt filmreif war und auch sehr amüsant. Also eine wirklich hörenswerte Folge. Doch bevor wir mit Ricardas Geburtsgeschichten anfangen, habe ich noch ein kleines Goodie für alle Frauen, die in Wien wohnen. Ich habe ja schon öfter das Women's Nature erwähnt, das Doula-Kollektiv im 18. Bezirk, das Wochenbettboxen zubereitet und dann direkt nach Hause liefert. Diese Wochenbettboxen sind gefüllt mit gesunden, frischen, zubereiteten Gerichten, liebevoll aufbereitet und perfekt auf die Bedürfnisse von Wöchnerinnen abgestimmt. Und es ist einfach alles drin, was du brauchst, um in der ersten Zeit mit Baby gut genährt und gestärkt zu sein. Und für all diejenigen, die zum ersten Mal bei Women's Nature bestellen, ihr bekommt ab sofort mit dem Code THEA10 10% nicht 10%, 10 Euro Rabatt auf die erste Bestellung bei Women's Nature. Also mit dem Code THEA10, 10 Euro Rabatt auf die erste Bestellung bei Women's Nature. Aber jetzt erst einmal viel Vergnügen mit den Geburtsgeschichten von Ricarda. Hallo und herzlich willkommen, Ricarda. Schön, dass du uns heute von deinen Geburten erzählst.
Hallo Thea, danke, dass ich die Möglichkeit dazu habe.
Ja, sehr gerne. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Also ich bin die Ricarda, ich bin 31 Jahre alt und wohne mit meiner Familie im Mühlviertel. Ich habe zwei Kinder, eine Tochter, die ist letztes Jahr im Mai geboren und einen Sohn, der ist jetzt 2 Wochen alt. Und ich habe das große Glück, dass meine Schwiegereltern in einem Haus wohnen. Wir haben sozusagen das berühmte Dorf, das es braucht, um Kinder zu erziehen, einfach immer bei uns, und das ist wirklich sehr viel wert. Also ich kann jedem nur empfehlen, schafft euch ein Dorf, um eure Kinder zu erziehen.
Ja, vor allen Dingen, wenn man 2 unter 2 hat, dann ist das, glaube ich, eine sehr große Hilfe.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, bevor wir mit den Schwangerschaften und Geburten deiner Kinder anfangen, was weißt du über deine eigene Geburt?
Also ich weiß, dass meine Mama sehr einsam war bei meiner Geburt. Die ist von einer Freundin ins Krankenhaus gebracht worden und dann allein in einen Raum geschoben worden und war dort alleine quasi mit ihren Wehen. Und es ist ihr auch nicht geglaubt worden, dass es dann schon, also sie ist am Abend hingekommen und in der Früh war es dann langsam so weit, dass ich gekommen wäre. Und es ist ihr nicht geglaubt worden, mein Vater ist sehr spät angerufen worden und das war nicht sehr schön für sie. Aber die Geburt an sich ist spontan schnell gegangen, mein Vater ist dann noch rechtzeitig gekommen und das beschreibt sie als sehr schön.
Aber schade zu hören, dass sie so lange allein gelassen worden ist.
Ja. Das ist echt. Ja.
Wie war das bei dir mit der ersten Schwangerschaft? War die geplant oder war das eine Überraschung?
Also meine erste Schwangerschaft war auf jeden Fall geplant, denn ich hatte eine Goldkupferschwangerschaft und zwar leider eine, die abgebrochen ist. Und zwar anscheinend schon in mir drinnen. Das heißt, man hat die dann entfernt und das ein Stückchen ist in mir quasi verblieben. Und wir mussten dann, also wir wussten schon, dass wir schwanger werden wollen und mussten aber dann warten, bis dieses verbliebene Stück von herauskommt sozusagen.
Und wie lange hat es gedauert von herausnehmen der Spirale, bis dieses verbleibende Stück der Spirale sich gelöst hat?
Das war im zweiten Zyklus, genau. Und also ich habe einmal meine Periode bekommen quasi, da war nichts zu sehen. Dann wurde ich nochmal untersucht, man hat gesehen, das Stückchen ist noch drinnen. Und bei meiner nächsten Periode kam es raus. Also ich habe es gesehen, habe es auch mitgenommen zur Frauenärztin, um zu schauen, ob das alles war. Und es war alles. Und dann hatte ich quasi noch einmal meine Periode und bin dann schwanger geworden.
Okay, als du schwanger geworden bist, hast du gewartet, bis du überfällig warst und dann einen Test gemacht oder hattest du schon vorher irgendwelche Anzeichen und dachtest, oh, vielleicht könnte ich schwanger sein?
Also ich hatte, mir ist in der Arbeit etwas auf meinen Arm gefallen und es stand dann ein Röntgen im Raum im Krankenhaus und dort ist es mir irgendwie komisch vorgekommen und ich habe gesagt, ich weiß nicht, wir können kein Röntgen machen, weil wir versuchen schwanger zu werden und irgendwie ist irgendwas komisch. Ich glaube, vielleicht bin ich schon schwanger, ich möchte lieber kein Röntgen mehr machen. Und genau so war es dann. Also wir haben dann getestet und der Test war dann positiv und ich war schwanger.
Also ich wusste es einfach. Im Krankenhaus getestet?
Nein, ich bin dann nach Hause gegangen, habe am nächsten Tag in der Früh einen Test gemacht und bin dann mit dem positiven Test nochmal ins Krankenhaus gegangen. Habe gesagt, ja, wir können wirklich kein Röntgen machen. Der Test war positiv. Ich bin schwanger. Genau.
Okay. Und hat sich die Verletzung dann selber geregelt oder musste dann irgendwas noch gemacht werden?
Ja, also ich habe dann einen Gips bekommen, weil es schon sehr geschwollen und wehgetan hat und hatte halt dann einen Gips, ohne ein Röntgen zu machen quasi. Und dann musste ich natürlich Physiotherapie machen, aber es ist Gott sei Dank alles wieder gut verheilt.
Okay. Wie war das dann? Also ich kann mir vorstellen, es war dann bestimmt alles ein bisschen aufregend zu wissen, okay, ich habe mir jetzt gerade einen Arm verletzt und ich bin schwanger. Wie seid ihr weiter vorgegangen mit der Schwangerschaft? Bist du zum Arzt gegangen? Hast du dir eine Hebamme gesucht?
Genau, also ich bin dann gleich zum Arzt gegangen, weil ich in der Arbeit sehr schwimmen muss und habe mir gleich die Schwangerschaft bestätigen lassen und habe mich mal informiert, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Ich hatte ja keine Ahnung. In Wirklichkeit, was da dann alles an Untersuchungen und Ultraschallen auf mich zukommt. Und war dann bei meiner Frauenärztin, bei der ich eben eh immer schon bin. Das ist Gott sei Dank eine ganz nette. Und die hat sich viel Zeit genommen, hat mir alles erklärt und hat mir eben diese Bestätigung für die Arbeit ausgestellt. Genau. Und in der Arbeit waren sie nicht so begeistert davon. Aber ich war sehr begeistert, dass es so schnell geklappt hat. Und wir haben uns einfach sehr gefreut und haben dann versucht, uns ein bisschen darauf einzustimmen und uns sind dann so Sachen aufgefallen, wie das Wohnung viel zu klein ist. Und dann sind wir eben umgezogen noch zu meinen Schwiegereltern ins Haus, weil die Gott sei Dank genug Platz hatten und haben uns dann da richtig eingerichtet und vorbereitet und uns sehr gefreut auf das, was noch kommt. Genau.
Ja, wie war das für dich, diese Situation bei der Arbeit? Du hast gerade gesagt, dass die da nicht so begeistert waren. Was hatte das für einen Einfluss auf dich?
Also kein. Ich habe einfach nur gemerkt, okay, in der Arbeit ist es den Leuten mehr oder weniger egal, ob man schwanger ist oder nicht. Das hört man ganz oft und ist leider wirklich die Realität, dass da auf Schwangere oft nicht so geachtet wird. Und da habe ich mir gedacht, dann muss ich gut auf mich selber achten und habe das einfach immer wieder kommuniziert mit meinen Kollegen und habe dann so lange weitergearbeitet, wie es gegangen ist, habe aber gut auf mich geachtet und genau, irgendwann ging es dann leider eh nicht, weil ich so Beschwerden bekommen habe mit meiner Symphyse. Und dann konnte ich nicht mehr richtig gehen und hatte einfach nur noch Schmerzen. Und dann, ja, war Arbeiten einfach auch nicht mehr möglich.
Das heißt, da hast du dann ein Beschäftigungsverbot bekommen oder bist du einfach früher, also hast du einfach früher aufgehört zu arbeiten?
Also ich wurde einfach krankgeschrieben dann und okay. Hatte dann eben die Zeit, dass ich noch Physiotherapie mache, was sehr gut war, weil, ja. Das kann ich auch jedem nur empfehlen. Physiotherapie in der Schwangerschaft, das hilft einfach trotzdem viel.
Ja, nur weil ich mich gerade auch selber mit dem Thema viel beschäftigt habe, finde ich auch mal spannend, drüber zu reden. Wann bist du krankgeschrieben worden und wie viele Wochen vor dem Beginn des Mutterschutzes bist du krankgeschrieben worden? Und musstest du dann die Krankschreibung immer wieder verlängern?
Genau so war es. Also ich musste die Krankschreibung dann verlängern und es war ungefähr, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich glaube so 25., 26. Schwangerschaftswoche. War's schon.
Ah, okay, es war dann gar nicht so lange vor dem Mutterschutz. Bist du dann in das Krankengeld reingerutscht oder warst du krankgeschrieben bei vollem Gehalt?
Nein, es ist sich gut ausgegangen. Also Ja, es muss schon kurz vorm Mutterschutz gewesen sein, weil ich musste, glaube ich, also ich bin nicht ins Krankengeld gerutscht, nein.
Genau, also es sind ja hier in Österreich 42 Tage, also 6 Wochen, die man krankgeschrieben sein darf am Stück.
Okay. Das ist auch also, fies. Also.
Genau. Gut, da können wir dann vielleicht später nochmal drüber reden, nochmal über die Symphyse im Detail. Jetzt nochmal zum Beginn der Schwangerschaft. Du warst dann erstmal bei der Frauenärztin. Hattest du im Freundeskreis schon viele Familien mit Kindern, wo du vielleicht dich so ein bisschen umhören konntest, was die gemacht haben?
Ja, oder? Also ich hatte das Glück, dass mein Mann recht viele Freunde hat, die schon Kinder hatten, ein oder zwei. Und da denke ich an eine Freundin, also sie ist mittlerweile meine Freundin geworden, bei der konnte ich mir zum Beispiel auch das Stillen angucken. Also das war für mich was, mit dem ich einfach, ich wusste, ich will stillen, aber ich habe noch nie eine stillende Frau gesehen oder die Möglichkeit gehabt, da einfach dabei zu sitzen und mir das anzuschauen. Und da hatte ich dann sogar die Möglichkeit, eben dabei zu sein und meine Frage zu stellen. Und das war sehr gut. Also ja, das hat mir schon sehr geholfen.
Und hast du dir dann im Laufe der Schwangerschaft auch eine Hebamme gesucht? Wie ist das bei euch im Mühlviertel?
Genau, also ich war dann ich glaube in der 19. Woche ist das, wo wir in Österreich eben das Erstgespräch mit einer Hebamme haben. Das habe ich noch in Linz gemacht, da haben wir noch in Linz gewohnt. Und die hat mir dann Empfehlungen gegeben für Hebammen im Mühlviertel und gemeint, ich soll mir auf jeden Fall eine suchen, weil fürs erste Kind werde ich eine brauchen. Und so war das dann. Ich habe mir dann eine gesucht. Es war leider keine Kassenhebamme mehr frei, aber wir haben uns dann für eine private Hebamme entschieden. Und bei der waren wir dann auch noch zweimal zu so einer Art Vorbereitungskurs, weil bei uns noch keine Vorbereitungskurse für Paare oder für Gruppen wieder stattgefunden haben. Also sowas gab es da nicht. Deswegen war ich mit meinem Mann bei unserer Hebamme, die uns dann begleitet hat, hat uns sozusagen auf die Geburt ein bisschen vorbereitet.
Ja. Schön, ja. Wann fingen denn diese Symphysenschmerzen bei dir an?
Relativ bald. Ich glaube so nach dem ersten Drittel der Schwangerschaft schon. Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen übergewichtig. Also ich bin schon mit einem hohen Gewicht quasi in die Schwangerschaft gestartet. Und meine Rückenmuskulatur war da am Anfang schon schwach. Und ja, man sagt ja, da unten hängt dann alles zusammen. Und deswegen war es jetzt nicht sonderlich überraschend, dass ich Probleme bekommen werde. Aber dass das dann wirklich so in die Symphyse geht, mit dem habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das hat mich dann ein bisschen überrollt, weil das sind so stechende Schmerzen, mit denen man teilweise gar nicht richtig aufsteigen kann, weil es so weh tut.
Ja, ich kenne sie selber. Ich habe jetzt auch in meiner zweiten Schwangerschaft gerade wieder ein bisschen mit der Symphyse zu tun. Nicht so ganz so stark wie in der ersten Schwangerschaft, aber ich kann damit fühlen. Als das angefangen hat, kanntest du überhaupt den Namen Symphysenschmerzen? Weil es ist, glaube ich, auch was viele Frauen erstmal verunsichert und vielleicht gar nicht einordnen können, weil der Begriff vielleicht auch gar nicht so bekannt ist.
Also nein, ich wusste nicht, was eine Symphyse ist. Aber meine Frauenärztin hat sich sehr viel Zeit genommen und hat mir das dann eben auch sehr liebevoll erklärt und hat gemeint, ja, das kommt eben vielleicht auch davon, dass mein Beckenboden einfach vorher auch schon nicht so fest war. Und es stimmt, ich habe noch nie vor der Schwangerschaft mich mit meinem Beckenboden beschäftigt zum Beispiel. War vielleicht nicht klug, aber ich wusste auch nicht wirklich, dass man sich darum kümmern muss, ohne dass man schwanger ist.
Ja. Ganz wichtige Erinnerung nochmal hier an alle, die zuhören, die noch nicht schwanger sind. Kümmert euch um euren Beckenboden, kann später essen. Und vielleicht erklären wir es einfach nochmal kurz für diejenigen, die jetzt auch denken, was ist eigentlich die Symphyse? Ja, wir sprechen umgangssprachlich immer von den Schambeinen, ja, also oder das Schambein. Und das sind eigentlich zwei Knochen, die links und rechts zusammenkommen und in der Mitte ist die Symphyse. Das ist dann quasi der Knorpelübergang, wo diese beiden Beckenknochen zusammenkommen. Also ja, oberhalb der Vulva quasi. Mhm. Am Becken, das Knöcherne, und das kann halt wirklich, im Englischen wird das manchmal als Lightning Crotch beschrieben, also Crotch ist der Schritt und wie so ein Blitz, der da in den Schritt reinfährt. Das finde ich immer ganz gut, die Beschreibung.
Genau, denn durch die Hormone weicht sich da unten natürlich auch alles ein bisschen auf und beginnt schon sich auseinanderzuziehen, und bei mir waren das wirklich höllische Schmerzen.
Ja. Und hast du bei dir im Mühlviertel eine gute Physiotherapeutin gefunden, die dir dort helfen konnte?
Oh ja, wir haben Gott sei Dank zum Glück eine Physiotherapeutin, die auch auf Beckenboden spezialisiert ist. Die ist der Wahnsinn. Genau. Und bei der war ich dann, sofort einen Termin bekommen und das hat mir dann sehr geholfen bis zum Ende der Schwangerschaft. Auch danach eben und auch auf in Hinblick auf die Vorbereitung für die zweite Schwangerschaft, weil in der zweiten Schwangerschaft hatte ich weit nicht so mit meiner Symphyse zu kämpfen wie in der ersten.
Super, da kommen wir dann auch vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Wie ging es dir dann in den letzten Tagen und Wochen vor der Geburt? Und wann ging die Geburt los?
Genau, also ich war dann, irgendwann habe ich dann diese Angst bekommen, von der man oft hört, geht sich das überhaupt aus, passt mein Kind durchs Becken, weil es ist dann sehr groß geschätzt worden. Also meine Tochter ist sehr groß geschätzt worden und sehr schwer. Und dann kam bei mir eben diese Angst auf. Dann habe ich mit meiner Hebamme nochmal Kontakt aufgenommen und die hat schon gemeint, du musst dich schon vorbereiten, auch mental auf die Geburt. Ich habe aber leider nicht genau gewusst, was sie damit meint. Sie hat mir dann ein paar Bücher empfohlen, eben auch zum Beispiel dieses Hypnobirthing-Buch. Aber ich konnte leider damit nicht so viel anfangen. Also habe ich versucht, mich zu beruhigen und habe mir gesagt, nein, das wird schon, das ist sich bis jetzt bei jeder ausgegangen und das wird sich bei mir auch ausgehen. Und habe diese Angst nicht bearbeitet, sondern eher verdrängt, würde ich sagen. Und ich glaube, das war ein bisschen, oder ich weiß im Nachhinein bedacht, das war ein Fehler. Jetzt noch mehr gebraucht, noch mehr Aufarbeitung, noch mehr Hinschauen, noch mehr Vorbereitung, mentale Vorbereitung auf die Geburt, weil das ist nämlich wirklich wichtig, vor allem vor der ersten Geburt. Weil man weiß überhaupt nicht, was kommt auf einen zu. Und wenn man sich da aber mental vorher gut vorbereitet und gut festigt und gut bei sich selber ist, dann kann man da, glaube ich, ganz anders reingehen, als wie das ich getan habe. Ich bin echt sehr naiv in die Geburt gegangen und habe mir nur gedacht, ach, das wird schon irgendwie werden. Und es war dann genauso, es ist irgendwie geworden. Aber es war jetzt keine so selbstbestimmte Geburt wie die zweite, so wie ich es gerne gehabt hätte, sondern es ist einfach irgendwie geworden.
Wann fing denn dann die Geburt an?
Also die Geburt fing einen Tag vorm errechneten Termin an. Und zwar ist da der Schleimfropf abgegangen, ganz normal. Und ich habe mich dann nochmal hingelegt. Also das war mitten in der Nacht, es ist schon am frühen Morgen, aber mitten in der Nacht gefühlt noch. Ich habe mich dann nochmal hingelegt und bin dann um kurz vor 8 Uhr morgens mit leichten Wellen aufgewacht. Und habe mir gedacht, okay, das sind jetzt wahrscheinlich diese Wehen, von denen alle reden. Und so war's dann. Und wir hatten an dem Tag einen Termin im Krankenhaus, zu dem sind wir ganz normal gefahren. Dort ist dann CTG geschrieben worden, da waren schon die Wehen sichtbar. Dort bin ich dann getastet worden und untersucht. Und da war dann der Muttermund auch schon leicht geöffnet. Und so sind wir dann gleich in ein Kreißzimmer gekommen, weil da war Corona noch ein großes Thema. Das heißt, wir sind dann getestet worden und sind dann Gott sei Dank beide negativ getestet worden und so konnte mein Mann halt dann dabei bleiben. Aber wir sind quasi abgeschirmt worden von Anfang an von allen anderen.
Ah, genau. Okay.
Ja. Ja, und dann habe ich so hingeweht. Es kamen immer wieder verschiedene Hebammen rein und sind wieder gegangen. Es war oft Schichtwechsel und bis am späten Nachmittag ist es mir und meinem Mann, glaube ich, ganz gut gelungen, da mit den leichten Wehen umzugehen. Aber dann hat sich was verändert in der Stärke der Wehen und es hat echt weh getan. Und ich bin immer mehr in diese Spirale reingefallen, von der man auch oft hört, was leider wirklich so ist. Die Wehe kam, ich hatte Schmerzen und in der Wehenpause hatte ich dann Angst vor der nächsten Wehe und Schmerzen, die damit einhergehen. Und ich hatte quasi keinen, ich konnte das auch nicht so beschreiben oder so artikulieren und hatte keine Hebamme, die dauerhaft bei mir war, weil es war anscheinend viel los. Also es ist wirklich immer wieder irgendwer reingekommen, hat das CTG vielleicht gerichtet und hat kurz mit mir geredet und geschaut, ob ich so irgendwas brauche. Aber ich wurde nicht richtig begleitet in meinen Wehen. Und das hat gefehlt. Ja, genau. Irgendwann durfte ich dann Gott sei Dank in die Badewanne, da war ich dann 2 Stunden, da habe ich dann vorher ein mobiles CTG-Gerät bekommen, zum Glück, weil das ist schon sehr nervig, wenn man da die ganze Zeit angeschlossen ist an ein Riesengerät, das man quasi mit sich herumschleppen muss, in einer Ausnahmesituation, Also das verstehe ich bis heute nicht, warum das einfach Standard ist in Österreich, dass man das einfach hat, weil das ist, das bringt einen so, oder es bringt, es hat mich so aus dem Konzept gebracht, immer wieder auch die Geräusche zu hören, die dieses Gerät macht. Ja, da, ich weiß gar nicht, wie man sich da wirklich gut fokussieren kann auf sich selber. Ja, nein, das war absolut schlimm für mich, dieses CTG-Gerät, da die ganze Zeit. Aber auch das Mobile war dann nicht wirklich viel besser, weil das ist die ganze Zeit verrutscht. So dann nach, also ich durfte, glaube ich, 2 Stunden in der Badewanne sein und dann musste ich leider wieder raus, weil eben die Herzen nicht gescheit aufgezeichnet werden konnten. Und mir ging es aber so gut in der Badewanne. Da konnte ich Entspannungsmusik hören. Da war ein Aromaöldiffuser mit einem guten Duft. Mein Mann war bei mir, der hat mir gut zugeredet, hat mir immer wieder zu trinken gegeben. Also das war echt die schönste Zeit der Geburt eigentlich, da die 2 Stunden in der Badewanne. Und nach dem Rauskommen sind die Wehen halt dann noch stärker geworden gefühlt, natürlich, weil das warme Wasser hat das einfach alles ein bisschen erträglicher gemacht. Und ich bin dann gefühlt gar nicht mehr aus den Wehen hinausgekommen und habe dann gebettelt, sie mögen mir irgendwas geben, ich kann nicht mehr. Da war ich dann, also es war, glaube ich, um 17 Uhr ungefähr, am Abend war das dann, da war ich schon so 12 Stunden dabei und habe mich echt schon verausgabt gehabt, weil ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass eine Geburt so lange dauert. Natürlich habe ich es gehört, aber ich habe gedacht, nein, bei mir nicht, bei mir geht das super schnell. War dann aber nicht so. Genau, und dann haben die Interventionen angefangen. Dann habe ich zuerst ein Schmerzmittel angehängt bekommen. Und zwar gleich so ein ultrastarkes, von dem man dann, also ich war richtig wie betrunken. Es war dann alles lustig, Gott sei Dank. Also ich hatte dann, mein Mann sagt, ich habe richtig lustige Sachen erzählt und ja, war halt einfach wirklich wie betrunken. War aber natürlich dann auch nicht mehr bei mir selber in der Situation, sondern halt einfach, ja, die Schmerzen waren weniger. Also ich habe die Wellen zwar gemerkt, aber hatte keine Schmerzen mehr. Aber ich habe irgendwie so den Bezug zu mir selber verloren in dieser Zeit, weil ich halt einfach nicht ich selber war. Und dann hat dieses Schmerzmittel ist dann ausgeschlichen worden quasi, also hat dann aufgehört, auch noch 1,5 Stunden oder sowas. Und dann habe ich es wieder probiert mit Wehen veratmen, verschiedene Positionen auszuprobieren. Dann kam Gott sei Dank auch eine Hebammenschülerin, die hat mir ein bisschen geholfen. Die hat einfach mit mir so Atemübungen gemacht und eben verschiedene Viturenübungen mit mir ausprobiert, dass sich das Kind gut ins Becken einstellt und dass vielleicht was vorangeht. Aber das hat leider nicht viel gebracht. Also ich bin dann nochmal getastet worden und dann der Muttermund hat sich nicht wirklich weiter geöffnet. So dass ich dann nach einer PDA verlangt habe, die ich dann auch bekommen habe, irgendwann am Abend. Genau, und mit der konnte ich dann fast die ganze Nacht schlafen. Also das war wirklich, ich habe sie bekommen und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, jetzt bin ich glücklich, jetzt geht's mir wieder gut. Und habe mich aber dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich mit meinen Wehen beschäftigt, sondern nur mehr aufs Ausruhen fokussiert, was gut ist, wenn man eine PDA bekommt, dann soll man sich eh mal Kräfte sammeln und ausruhen, weil was mir keiner erzählt hat, also wahrscheinlich schon, aber ich habe in der Situation nicht daran gedacht, ist, dass in der letzten Phase dann halt die PDA wieder reduziert und ausgeglichen wird. Genau, und das war dann nochmal ein Schock für mich. Aber da war es dann schon in der Früh und da war dann eine ganz besonders liebe Hebamme bei mir, die mir dann mich genau angeleitet hat und mir genau erklärt hat, was ich machen muss, damit meine Tochter jetzt dann endlich aus mir rauskommt. Und so war es. Also die war wirklich bis zum Schluss bei mir. Es hat dann sicher so 1,5 Stunden gedauert und dann war meine Tochter endlich da.
Okay, ja. In welcher Position warst du dann zur Geburt? Musstest du liegen, weil die PDA noch in den Beinen gewirkt hast oder?
Genau, also in der toten Käferposition am Rücken liegend bin ich gelegen und so ist mein Kind dann rausgekommen. Sie haben mir geholfen, mich ein bisschen auf die Seite zu drehen, weil die Hebamme gemeint hat, so gibt's weniger Verletzungen und ich glaube, dass sie ziemlich recht hatte, weil ich hatte dann zwar einen Dammriss, aber nur einen ganz, ganz kleinen, der musste zwar ein bisschen genäht werden, aber das war quasi nicht der Rede wert.
Okay. Wie war es, als deine Tochter dann draußen war? Konnte sie sofort zu dir?
Ja, also ich konnte es gar nicht fassen, dass sie jetzt da ist. Die Hebamme musste mir quasi wirklich nochmal rückversichern, hey, deine Tochter ist jetzt da. Und ich habe sie auch sofort, also sie hat sie aufgefangen quasi und hat sie mir sofort auf den Bauch gelegt. Und hat, also sie, wir haben dann ein bisschen gewartet, bis die Plazenta da war. Und die Nabelschnur war so kurz, das heißt, ich konnte sie nicht ganz raufnehmen zu meiner Brust. Das heißt, sie ist wirklich zuerst auf meinem Bauch gelegen. Dann hat mein Mann quasi, also die Nabelschnur durfte auspulsieren. Mein Mann hat es durchtrennt und dann kam sie zu mir auf die Brust. Und dann war auf einmal wieder Stress und es war Schichtwechsel. Mir war das in dem Moment egal. Ich war glücklich. Meine Tochter war bei mir. Sie ist auf meiner Brust gelegen. Und mein Mann war auch. Wir waren total geflasht von der Situation. Allerdings war meine Tochter total müde und ist sofort eingeschlafen, als sie bei mir auf der Brust war. Also da war nichts mit Brustwarze suchen oder trinken, sondern sie ist einfach sofort wieder eingeschlafen. Mhm. Und im Nachhinein betrachtet bin ich mir ziemlich sicher, dass das passiert ist, wegen diesen ganzen Interventionen, wegen den Schmerzmitteln, die ich hatte und wegen der PDA. Ich habe nämlich im Nachhinein mich dann damit beschäftigt, was macht so eine PDA oder was machen so Schmerzmittel auch mit dem Kind. Weil während der Geburt, muss ich sagen, war mir das eigentlich egal. Aber es hätte mir nicht egal sein sollen, weil es hat mein Kind sehr, sehr schläfrig gemacht. Und sie hat dann wirklich mal fast 4 oder 5 Stunden geschlafen und hätte auch noch weiter geschlafen, wenn ich nicht aktiv darum gebeten hätte, dass wir sie jetzt endlich anlegen. Das heißt, sie hat erst nach 4 oder 5 Stunden bei mir das erste Mal getrunken und das hat dann nicht wirklich funktioniert. Es war dann so, da waren dann schon, also wir durften dann eben mit unserem Kind bonden, obwohl es die ganze Zeit geschlafen hat dabei, wurden dann eben fertig gemacht. Meine Tochter ist dann eben ein bisschen gesäubert worden und dann eben gewogen, gemessen und sowas. Sie hat aber eigentlich die ganze Zeit dabei nicht wirklich reagiert. Also sie war sehr schläfrig eben und hat fast die ganze Zeit geschlafen dabei. Wir sind dann zum Glück in ein Familienzimmer gekommen und haben dann eben auch erstmal weiter geschlafen noch. Und dann habe ich eben irgendwann nach einer Hebamme geläutet und gesagt, hey, wir haben sie noch nicht angelegt, sie hat nicht getrunken. Und ich habe gehört, dass es wichtig ist, dass sie trinkt. Und dann hat es geheißen, was, sie hat noch nicht getrunken? Nein, das ist schon wichtig. Dann haben wir sie wecken müssen dafür, weil sie eben von selbst nicht wach geworden wäre. Ja, und sie wollte dann halt nicht oder sie wusste sich nichts anzufangen mit meiner Brust und mit meiner Brustwarze. Ich muss dazu sagen, ich habe Schlupfwarzen und ich habe mich nicht darauf vorbereitet irgendwie, wie ich mit diesen Warzen, mit meinem Brustwarzen oder Brustknospen ist eigentlich viel schöner als das Wort Brustwarze, wie ich mit meinem Brustknospen richtig umgehen muss, damit mein Kind trinken kann. Und die Intervention war dann natürlich sofort das Stillhütchen. Das Stillhütchen, dieses Plastikhütchen mit einem künstlichen Nippel, sage ich jetzt mal drauf, ist mir dann quasi an die Brust gedrückt worden und ich fand dieses Gefühl an der Brust schon total widerlich und grauslich von diesem Silikon-Plastik-Ding und musste die ganze Zeit weinen dabei, weil ich mir gedacht habe, was spürt meine Tochter in ihrem Mund, damit sie zu der Milch kommt, muss sie dieses grauslige Plastikzeug da in ihren Mund stecken und das ist der erste Geschmack, den sie quasi in ihrem Mund hat, ist Silikon. Also das war wirklich wirklich, wirklich sehr, sehr schlimm für mich. Und die Hebammen hatten aber keine andere oder keine andere Möglichkeit, keine Zeit, weiß ich nicht, haben mir quasi nicht gezeigt, auch nicht erklärt, wie es anders funktionieren könnte als mit Stillhütchen. Also war in den ersten Tagen das Stillhütchen wirklicher Begleiter und mit dem Stillhütchen meine Tränen, dann auch die Tränen meiner Tochter. Und was halt noch dazu kommt, sie hat die ganze Zeit geschlafen. Sie war total müde, total fertig von der Geburt, von den Interventionen. Und wir mussten sie halt wirklich alle 2, 3 Stunden aufwecken. Sonst wäre da überhaupt nichts gewesen mit Trinken.
Wie lange wart ihr dann noch im Krankenhaus?
Ja, wir haben dann, ich habe mit meiner Hebamme, mit meiner Nachsorgehebamme eben Kontakt aufgenommen, gleich im Krankenhaus. Und wir haben geschaut, dass wir so schnell wie möglich nach Hause können. Und waren dann, also in einem Familienzimmer ist es bei uns so, dass man da mindestens 3 Tage bleiben muss, weil ja der Partner auch dabei ist. Und das haben wir dann auch gemacht. Und wir haben auch wirklich geschaut, dass wir uns so viel wie möglich mitnehmen an Tipps und von den Hebammen. Also es gab natürlich auch Hebammen, die sehr einfühlsam waren und die uns viel erklären konnten zur Kinderpflege, wie man das Kind richtig wickelt, wie man das Kind richtig raufnimmt. Das wussten wir ja alles nicht. Und da haben wir geschaut, dass wir so viel wie möglich davon aussagen Und das Stillthema, ja, wir haben halt durchgezogen und haben halt mit Stillhütchen irgendwie gestillt, mit dem Wissen, quasi, wenn ich nach Hause komme, ist da meine Nachsorgehebamme und dann gehen wir das Kapitel nochmal an und fangen sozusagen nochmal von vorne an und arbeiten das auf, weil es war wirklich teilweise so, dass die Hebammen den Kopf meiner Tochter schnappen mussten und meine Brust und das mit mehr oder weniger Gewalt zusammenführen, dass das Stillen irgendwie einigermaßen funktioniert. Und das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie ich die Stillbeziehung zu meiner Tochter gestalten wollte.
Mhm.
Genau. Also dafür war die Nachsorgehebamme wirklich Gold wert, weil wir sind nach Hause gekommen. Sie ist sofort zu uns gekommen und wir haben uns das angeschaut. Sie hat uns sofort zum Osteopathen geschickt, der meine Tochter und mich behandelt hat. Und nach dieser Behandlung, erstaunlicherweise, hat wirklich das erste Mal dann Stillen ohne das Stillhütchen funktioniert. Genau. Also, ja, das war großes Glück für uns, dass wir da gleich einen Termin bekommen haben und quasi gleich das aufgearbeitet haben.
Super Tipp für alle, die einen schwierigen Stillstart haben.
Genau. Also, weil mein Mann zum Beispiel, der ist nicht so überzeugt von der Osteopathie, aber er hat gesagt, okay, wenn euch das hilft, dann gehe ich mit. Und er war mit und er hat sich das angeschaut und gesagt, nein, für ihn wirkt das wie Schabernack, aber es hat trotzdem funktioniert. Also man muss nicht daran glauben, dass es funktioniert. Es funktioniert einfach. Genau.
Ja.
Ja.
Wie war denn das restliche Wochenbett?
Ja, das haben wir uns dann Gott sei Dank sehr schön gemacht. Also mein Mann ist von der Hebamme im Vorhinein schon gut vorbereitet worden, was Wochenbett heißt. Also ich natürlich auch, aber ich habe das schon ein bisschen gewusst. Entschuldige. Und er hat mich sehr gut versorgt. Er kocht Gott sei Dank sehr gerne. Meine Schwiegermama hat auch sehr viel gekocht in der Zeit und wir haben da alle zusammen, ja, das Wochenbett sehr genossen, genau. Ja, wir waren wirklich viel im Bett, fast die ganze Zeit und mein Mann hatte dann auch viel Zeit eben, das erste Kind und hat viel bei uns gekuschelt, hat viel meine Tochter versorgt, hat sie gewickelt und gebadet in der ersten Zeit, so dass ich wirklich nicht aufstehen musste und ja, ich wirklich total genossen. Ich wollte dann auch gar nicht wieder raus aus dem Wochenbett, weil es einfach so kuschelig und schön war in unserer Höhle und weil dann Stillen so gut funktioniert hat auch und wir haben uns einfach so gut eingespielt. Es war einfach wirklich wie ein Urlaub. Ja, es war wirklich wunderschön.
Schön. Wie ging es denn deiner Symphyse und auch dein Beckenboden nach der Geburt?
Ja, also meine Symphyse knackt seitdem. Ich weiß es nicht. Mir kann auch meine Physiotherapeutin nicht genau erklären, was es ist. Auf jeden Fall, wenn ich bestimmte Bewegungen mache, dann als würde sie aneinander reiben. Quasi tut sie natürlich nicht, aber sie macht dann so ein knackendes Geräusch. Das heißt, sie ist immer noch sehr instabil. Und ich habe natürlich bald wieder mit Beckenbodentraining angefangen. Zuerst über einen Online-Kurs und dann eben direkt bei meiner Physiotherapeutin. Und dann habe ich verschiedene Rückbildungskurse gemacht, die sie mir empfohlen hat. Und ja, so habe ich das ganz gut in den Griff bekommen. Also, ja. Aber das Knacken ist bis heute da.
Ja. Der Altersabstand zwischen deinen Kindern ist ja nicht so groß. Wann hat denn dein Zyklus wieder eingesetzt nach der Geburt deiner Tochter?
Moment, da muss ich kurz rechnen. Im Dezember, also sechs Monate, also Ende November, Anfang Dezember, 6 Monate später hat mein Zyklus wieder angefangen.
Hast du sie da noch gestillt oder hatte das was vielleicht mit Veränderung oder auch mit der Beikost, das ist ja so 6 Monate,
genau,
der Klassiker, damit zu tun?
Ich habe sie dann nicht mehr so regelmäßig gestillt, weil sie natürlich eben, also sie hat von Anfang an super gegessen, Essen war der Hit. Am liebsten hat sie, glaube ich, mit 4 Monaten, hat sie meinem Mann beim Essen mal seine Händelkeule fast weggenommen. Also da war sie so aufgeregt quasi, dass er jetzt Hühnchen neben ihr isst, dass sie halt unbedingt auch wollte. Und dann haben wir eben Schritt für Schritt angefangen mit der Beikost und sie war einfach begeistert von Anfang an und hat da relativ viel gegessen, so dass nach 6 Monaten eben Stillen nicht mehr in der Regelmäßigkeit stattgefunden hat wie davor. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass dann einfach meine Periode wieder gekommen ist.
Ja. Und war die zweite Schwangerschaft dann geplant oder war das eine Überraschung?
Also wir wussten schon auf jeden Fall, wir wollen Kinder, also wir wollen weitere Kinder haben quasi. Und wir haben halt dann einfach nicht verhütet. Ja, aber also das ist dann, dass mein Körper schon so weit ist, wieder schwanger zu werden, habe ich nicht geglaubt, um ehrlich zu sein, weil ich bin ja dann wirklich sofort wieder schwanger geworden.
Wie hast du es gemerkt?
Also mir war total komisch in der Früh immer. Also ich habe es erst Anfang Februar dann gemerkt. Und da war mir halt in der Früh immer so total flau im Magen, so als hätte ich am Abend zuvor was Falsches gegessen oder so. Und an meiner Verdauung habe ich es eigentlich festgemacht. Und dann habe ich gedacht, irgendwas ist komisch, ja. Und mein Zyklus ist auch nicht, also ich wusste, das muss nicht regelmäßig sein, aber ich hatte gefühlt dann gar keinen mehr quasi und habe mir dann gedacht, ja, dann teste ich halt einfach mal. Und genau, habe dann getestet und war dann gleich positiv.
Okay.
Genau.
Also, wie waren da deine Gedanken in dem Moment? War es Freude oder auch ein bisschen, oh mein Gott, alles zu viel?
Ja, es war beides. Es war so, zuerst habe ich mich sehr gefreut, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist so schön. Meine Cousine und mein Cousin haben auch so einen geringen Altersabstand und die verstehen sich bis heute super. Die haben sogar während der Studienzeit in einer WG gewohnt. Das wünsche ich mir für meine Kinder auch. Und dann kam so die Panik. So, wie sollen wir das schaffen? Weil meine Tochter ist dann natürlich immer mobiler und mobiler geworden und mir ist dann bewusst geworden, dass vielleicht das erste Jahr doch nicht das anspruchsvollste ist mit Kind, sondern dass da ja noch ganz viel an Entwicklung kommt und passiert. Und je mobiler sie wird, desto mehr muss ich natürlich hinterher sein. Also ja, ist mir mit der Zeit dann bewusst geworden, was das alles mit sich bringt, so knapp hintereinander Kinder zu bekommen.
Ja.
Aber wir haben das in der Schwangerschaft gut gemeistert. Ich hatte Gott sei Dank viel weniger Probleme in meiner Schwangerschaft. Eher eben mental immer wieder dieses, wie soll ich das schaffen? War das schon eine gute Idee? Und habe aber dann eben angefangen, also ich hatte dieselbe Hebamme wieder, gleich am Anfang Bescheid gesagt, noch bevor ich der Frauenärztin was gesagt habe. Und sie hat gemeint, bereite dich diesmal von Anfang an mental vor. Du weißt jetzt, was auf dich zukommt. Und vielleicht kannst du dich jetzt so vorbereiten, wie du es brauchst, weil du ja jetzt eher schon hast, was dir helfen könnte in der Situation. Genau, und so war es dann. Also ich habe mich von Anfang an versucht, gut mental vorzubereiten. Was ich dazu sagen muss, meine Hebamme ist Familienmentorin und psychosoziale Beraterin. Das heißt, ich war öfters bei ihr und wir haben da viel aufgearbeitet von der ersten Geburt und sie hat mir dann Meditationen an die Hand gegeben, die mir sehr geholfen hat. Wir haben einen Ankerpunkt gesetzt auf meinem Körper, der mich immer wieder zur Ruhe bringen soll und runterbringen soll und das funktioniert sehr gut. Und eben diese regelmäßige Meditationspraxis, die mir sehr geholfen hat, in der Schwangerschaft schon, mich mental einzustimmen und dann auch bei meiner zweiten Geburt.
Sehr schön. Musstest du in deiner zweiten Schwangerschaft zwischendrin nochmal arbeiten oder warst du sowieso noch in Karenz?
Nein, ich war sowieso noch in Karenz und Vollzeitmama sozusagen.
Okay,
ja.
Gut.
Das habe ich sehr genossen, die Zeit mit meiner Tochter. Das war echt eine sehr schöne und intensive Zeit.
Schön.
Ja. Ja, und ich habe es wahrscheinlich deswegen so genossen, weil ich wusste ja, da kommt jetzt ein zweites. Also das ist die einzige Zeit, die wir wirklich nur sie und ich haben sozusagen und da haben wir versucht, viel an Beziehung und Bindung aufzubauen, damit sie weiß, ich bin immer da, auch wenn ich vielleicht mal nicht so viel Zeit habe. Und gefühlt hat das gut funktioniert, würde ich sagen. Sie auch von Anfang an darauf vorbereitet, dass dein Geschwisterchen kommt. Immer auch in dem Wissen, sie ist noch so jung, wer weiß, was sie mitbekommt, aber wir haben sie das immer erzählt. Ich habe ihr immer meinen Bauch gezeigt, auch einschmieren am Abend, wenn ich meinen Bauch eingecremt habe, war sie dabei. Und wir haben Kinderbücher besorgt. Eines hat ihr ganz gefallen, das heißt, wir sind jetzt vier, wo es eben heißt, Mama ist jetzt schwanger und dann erklärt wird quasi anhand von ganz einfachen Bildern und Sätzen, was halt passiert quasi, dass das Baby zuerst in meinem Bauch ist und irgendwann kommt es raus und dann brauche ich ganz viel Zeit dafür. Und das hat sich so über die Monate sogar zu ihrem Lieblingsbuch entwickelt, also mit dem ist sie dann immer gekommen. Und sie hat dann auch angefangen, die ersten Worte zu sagen und eins der Worte war dann Baby. Und dabei hat sie immer auf meinen Bauch gezeigt und hat gesagt, Baby, und hat auf meinen Bauch gezeigt, so als würde sie verstehen, dass da das Baby drin ist und genau, dass es bald rauskommt.
Sehr süß. Hast du dich dann wieder für das gleiche Krankenhaus entschieden?
Ich wollte ursprünglich voll gerne eine Hausgeburt machen, Und habe auch in meinen Visualisierungen immer wieder, kam mir diese Hausgeburt in den Sinn. Es kam einfach immer wieder. Ich habe auch die Geburtsgeschichten-Podcasts gehört und die Hausgeburten verschlungen quasi und habe mich sehr viel mit dem beschäftigt, aber das konnte sich mein Mann nicht vorstellen. Also mein Mann war da sehr, ja, auf die Sicherheit von uns bedacht, würde ich sagen. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich ambulant im Krankenhaus entbinden werde. Also weil dort bleiben wollte ich auf keinen Fall. Aber ich habe gesagt, okay, zur eigentlichen Geburt können wir ja dann kurz hinfahren. Ich bekomme dort das Kind sozusagen und dann, Hauptsache, wir fahren dann wieder nach Hause.
Genau. Okay.
Ja, so ist es dann nicht ganz gekommen, weil, ja.
Wann ging denn dann die Geburt los?
Wo soll ich anfangen? Genau. Also ich hatte in der 37. Schwangerschaftswoche schon immer wieder diese Senkwehen und war dann eben beim letzten Frauenarzttermin bei meiner Frauenärztin. Und die hat gesagt, na, das passt schon alles, das Kind liegt richtig tief im Becken und das schaut alles super aus. Und da sind dann die Senkwehen auch wieder weniger geworden. Und ich habe mir gedacht, ja, voll fein, dann kann es ja jetzt dann eigentlich jederzeit losgehen. Und bin dann zur Akupunktur gegangen, habe die Luven-Diät ausprobiert. Die ja, das ist mir sehr schwer gefallen. Also ich habe sehr oft geschummelt bei dieser Diät, weil ja, ich einfach Zucker und Kekse und das ab und zu gebraucht habe. Ich habe die Datteln gegessen, die empfohlen werden, damit die Geburt schnell geht. Ich habe den Himbeerblättertee getrunken. Also alles, was man so sagt, was bei einer Geburt helfen soll, habe ich versucht zu machen und habe das dann auch so ein bisschen zelebriert, wie so ein Ritual einfach so, um mich auf die Geburt einzustimmen. Und Freitag bevor, also mein Sohn ist an einem Mittwoch geboren und am Freitag davor bin ich einkaufen und habe einen Strauß Blumen gesehen. Und da waren Lilien, waren das glaube ich dabei, die waren so schön geschlossen und ich habe mir gedacht, die nehme ich mir jetzt mit nach Hause und stelle sie mir hin, weil das hilft mir dann, wenn ich ihnen zuschaue, wie sie sich öffnen. Das hilft mir beim Visualisieren, weil das Kind ist fertig, ausgebacken quasi, also es darf jetzt dann kommen. Ich schaue mir jetzt die Blume an, wie sie sich öffnet und stelle mir vor, wie ich immer weiter werde und wie ich mich öffne. Und habe die Blumen so hingestellt, dass ich sie von der Badewanne aus sehen konnte und war dann immer schon baden. Und bin dann am Sonntag in der Früh, bin ich dann in die Badewanne und hatte in der Badewanne gefühlt Wehen schon. Und habe mir gedacht, okay, die sind aber, also das waren keine richtigen Wehen, sondern eher so, wie man oft hört, es waren Wellen. Es kam in Wellen über mich, aber ganz leicht. Also es war wie so ein leichtes Meeresrauschen und hat dann auch wieder aufgehört. Und die habe ich dann bis Mittwoch immer wieder gehabt, diese leichten Wellen, die so gekommen sind, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt dauert es sicher nicht mehr lange, bis die Geburt losgeht. Und wir haben dann bewusst nochmal die Wohnung geputzt, wir waren bewusst nochmal mit unserer Tochter im Tierpark und haben das total genossen. Wir haben nochmal alle gemeinsam in einem Bett gekuschelt und ja, ich habe meiner Tochter nochmal erklärt, dass jetzt dann bald ihr Geschwisterchen auf die Welt kommt. Und es war einfach alles sehr stimmig und schön. Meine Schwiegereltern waren davor nochmal auf Urlaub und sind dann am Tag, bevor die Geburt richtig losgegangen ist, nach Hause gekommen. Das heißt, ich wusste, jetzt ist auch jemand da, der kann sich um meine Tochter kümmern. Und das hat mein Körper dann, glaube ich, sehr gespürt, weil ich bin dann am Mittwoch in der Früh aufgewacht und habe gemerkt, irgendwas ist anders. Und wir haben dann wirklich unsere Tochter zu den Schwiegereltern runtergebracht. Und ich habe gesagt, ja, ich habe diese leichten Wellen wieder, aber mal schauen, ob sie wieder weggehen oder ob sie bleiben. Und mein Mann und ich, wir sind dann einfach nochmal schlafen gegangen und wir haben dann bis mittags geschlafen, was sehr lustig war, weil wir das eigentlich sonst nie machen. Genau, und dann ist zuerst er in die Badewanne gegangen und dann habe ich aber schon gemerkt, okay, irgendwie die Wellen, es hört nicht auf, es kommt immer wieder, es wird jetzt nicht intensiver oder so. Ich mache mir mal meine Meditation an, habe ich dann gemacht. Irgendwann habe ich dann gemerkt, ich möchte gerne in die Badewanne. Bin ich dann auch gegangen in die Badewanne und da war ich sicher auch 2 Stunden drin und es war sehr gut und die Wellen sind gekommen und gegangen, aber es war, wir haben dann irgendwann angefangen, den Abstand zu tracken und es war noch so 15 Minuten, 20 Minuten Abstand zwischen den einzelnen Wellen und es war halt überhaupt nicht schmerzhaft für mich. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass die Schmerzen wiederkommen. und habe aber die ganze Zeit auf der anderen Seite meine Meditation im Ohr gehabt, die mir genau sagt, wie ich mit den Wellen umgehen kann und wie ich gut atmen kann, wie ich mich gut entspannen kann. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen und ich glaube, deswegen ist es auch nicht schmerzhaft gewesen. Ja, irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich aus der Badewanne wieder raus. Und bin aus der Badewanne raus und hatte immer noch regelmäßig Wellen. Sind sie aber dann schon langsam in allen 5 Minuten gekommen, aber es war immer noch nicht schmerzhaft. Also habe ich zu meinem Mann gesagt, dass ich ruhig noch was zu essen machen. Ich habe dann sogar noch was gegessen, habe mit meiner Hebamme telefoniert vorher und habe gesagt, ich glaube, jetzt geht die Geburt langsam los. Und wir konnten aber ganz normal reden, die Hebamme und ich. Es kam auch keine Welle während des Gesprächs. Und sie hat gesagt, und ich habe sie gefragt, ja, wie weiß ich denn jetzt ohne Schmerzen, wann ich ins Krankenhaus fahren muss? Und sie hat gesagt, ach, das merkst du dann schon, wenn du fahren musst. Solange du noch Hunger hast und was essen willst, ist das kein Problem. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, was essen, das klingt eigentlich ganz gut. Und das habe ich dann noch gemacht. Also ich habe dann noch, mein Mann hat Putenfleisch in Buttermilch eingelegt und hat das dann mit Kornpanade paniert. Und das sowas habe ich dann noch gegessen. Sehr lecker, hat mir sehr viel Kraft gegeben. Aber nach der Hälfte habe ich dann die erste Welle veratmen müssen. Also ich hatte Gott sei Dank meinen Petsi-Ball in der Küche und bin dann gleich auf den Ball und habe die Welle veratmet, weil es einfach so über mich gekommen ist. Das war aber jetzt auch noch nicht richtig schmerzhaft. Das war nur sehr stark und sehr, dass ich mich sehr darauf fokussieren musste. Allerdings ist es dann sehr schnell so weitergegangen. Und dann waren wir ein bisschen überrascht davon, in welcher Intensität und in welchen kurzen Zeitabständen diese Wellen kommen. Und habe mich dann mit meinem darauf geeinigt, dass vielleicht nicht so eine gute Idee ist, wenn er mich jetzt ins Krankenhaus fährt, sondern er soll die Rettung anrufen und die sollen mich fahren, weil dann ist er nicht so im Stress und ich mich gut aufgehoben und gut begleitet auf dem Weg dorthin. Genau. Und wir wohnen in einem Haus, das quasi ein Erdgeschoss hat, einen ersten Stock und einen zweiten Stock. Da wohnen wir. Wir haben sehr viele Treppen im Stiegenhaus. Wir haben dann noch alle Sachen zusammengepackt. Und während dem Runtergehen von diesen Treppen habe ich schon gemerkt, dass das Kind immer tiefer rutscht. Also ich habe richtig gespürt, wie der Kopf quasi Richtung, ich würde sagen, Geburtskanal rutscht. Und bin unten im Erdgeschoss nochmal auf die Toilette gegangen. Und dann kam eine Wehe, die hat mich überrannt. Ich musste spitz aufschreien und habe mir gedacht, das habe ich schon mal gehört in einem Podcast. Wenn das kommt, dann ist das quasi vielleicht der Übergang zur letzten Phase. Jetzt taste ich mich mal und habe mich getastet und hatte schon den Kopf in der Hand. Und in dem Moment ist mir irgendwie klar geworden, okay, das mit dem Krankenhausfahren wird sich nicht mehr ausgehen. Ja, zum Glück haben wir unten im Erdgeschoss einen großen Raum, wo eine Couch drin steht. Und ich habe gewusst, ich muss jetzt irgendwie schaffen, von der Toilette runter auf diese Couch zu kommen. Und habe nach meiner Schwiegermami geschrien, weil ich mich danach gesehnt habe, dass jetzt eine Frau bei mir ist. Und die ist Gott sei Dank gleich gekommen und war natürlich auch komplett aufgelöst. Und ich habe zu ihr gesagt, zwischen zwei Wehen, wir müssen jetzt irgendwas auf die Couch legen, weil das Kind kommt jetzt. Und sie so, was? Jetzt? Hier? Und ich habe gesagt, ja, ich spüre den Kopf schon, es geht nicht anders. Also ich glaube nicht, dass wir es noch schaffen, ins Krankenhaus zu fahren oder irgendwas. Also haben wir die Couch abgedeckt und ich habe mich dort quasi vorn über die Lehne gehaut und habe weiterhin meine Wellen veratmet und gemerkt, wie das Kind immer tiefer, also der Kopf immer tiefer ins Becken rutscht. Und dann habe ich im Hintergrund meine Tochter schreien gehört, also so erfreut schreien im Spiel mit ihrem Opa quasi. Und habe mir gedacht, okay, ich muss mich jetzt irgendwie noch von ihr verabschieden und bin zwischen zwei Wellen aufgestanden und bin zu ihr gegangen und habe gesagt, schau, dein Bruder kommt jetzt, aber es ist alles in Ordnung, die Mama wird jetzt ein bisschen lauter sein, du musst dir keine Sorgen machen, habe sie in den Arm genommen, habe ihr ein Bussi gegeben quasi und bin wieder zurück auf meinen Platz gegangen und habe weiter meine Wellen veratmet. Irgendwann war ich dann sehr laut, weil ich dazwischen, zwischen meinen Wellen immer wieder mit meinem Mann reden musste. Also ich bin immer wieder ich hatte die ganze Zeit die Meditation am Ohr in einem Kopfhörer und habe versucht, mich auf die Atmung, die mir da quasi immer wieder angesagt wird, zu konzentrieren und auf dieses Loslassen und das Entspannen. Und bin aber dazwischen immer wieder rausgekommen. Jetzt bin ich teilweise sehr laut in die nächste Welle gestartet, weil es einfach so abrupt gekommen ist dann. Also ich konnte mich nicht auf die nächste Welle vorbereiten, sondern die hat mich dann am Anfang überrollt und dann ist es ein bisschen besser geworden. Aber ich war auf jeden Fall sehr, sehr laut. So, dass die ganze Nachbarschaft schon mitbekommen hat, da geht jetzt irgendwas ab. Irgendjemand hat dann die Polizei gerufen, was sehr lustig war, weil auf einmal ein Polizist hereingerannt kam und ich habe mich umgedreht und schaue ihn an und mein Mann hat gesagt, du hast dich umgedreht und hast gesagt, ich gebäre hier. Und der Polizist hat gesagt, okay, alles klar und ist rückwärts wieder rausgegangen. Dann sind die Rettungssanis gekommen, die haben gesehen, aha, okay, Geburt. Sie haben alles vorbereitet, haben alles abgedeckt, waren sehr nett und ruhig in ihrer Art und haben gemeint, nein, sollen wir jetzt noch ins Krankenhaus fahren? Und ich so, ich spüre den Kopf schon, wir können nicht ins Krankenhaus fahren. Passt. Und sie so, ja, nein, wir dürfen das eigentlich nicht begleiten, weil wir haben ja in Österreich diese Hebammenzuziehungspflicht. Und dann daraufhin habe ich meinen Mann versucht mitzuteilen, er möge jetzt einfach meine Hebamme anrufen, weil die wohnt Gott sei Dank eh nur zwei Ortschaften entfernt quasi. Aber er hat mich leider nicht verstanden zwischen den Wehen und hat zwar meine Hebamme angerufen, aber wollte mir immer wieder das Handy geben, dass ich mit ihr rede und ich konnte schon einfach nicht mehr mit irgendjemandem reden. Also ich habe wirklich teilweise zwischen den Wellen nur irgendwelche Anweisungen gebrüllt, wie kaltes Handtuch oder so irgendwas, einen Schluck zum Trinken. Damit ich war so mit mir beschäftigt und mit dem, dass mein Sohn, also ich habe ihn so gefühlt, wie er immer tiefer rutscht und habe versucht, auch mit ihm mich zu verbinden und zu sagen, ja, nein, wir machen das jetzt, wir schaffen das irgendwie, auch wenn rundherum gefühlt jetzt Chaos herrscht, wir machen das jetzt hier zu Ende. Du kommst jetzt hier daheim auf meiner Couch und ja, es war dann so, dass die Rettungssanis den Notarzt hinzuziehen mussten und nachdem dann der Kopf wirklich schon am Ausgang war, quasi tastbar, ist der Notarzt mit dem Hubschrauber gekommen. Das heißt, in der Siedlung ist dann bei uns der Hubschrauber gelandet. Jetzt wussten wirklich alle in der Siedlung Bescheid, dass da irgendwas passiert. Meine Hebamme ist dann erst nach der Geburt gekommen, die erzählt, die ist bei uns in die Siedlung reingefahren und die Leute quasi Spalier gestanden. Alle waren auf den Straßen. Das waren quasi bei der Geburt von meinem Sohn waren quasi alle unsere Nachbarn dabei, weil die haben das zumindest alle mit angehört. Das ist aber, glaube ich, auch das Einzige, was mir unangenehm ist an dieser Geburt. Alles andere habe ich als sehr selbstbestimmt und spannend erlebt, ja. Genau. Also in der letzten Phase war es dann sogar so, dass ich da hab ich ein kaltes Handtuch umhängen. Ich war immer noch so vornübergebeugt in der Couch und habe mit meinem Sohn quasi gesagt, okay, ich helfe dir, dich da rauszuschieben. Ich schiebe dich jetzt da raus, weil sonst verlegen die uns jetzt noch ins Krankenhaus. Ich habe im Hintergrund immer wieder nur gehört, wie der Notarzt mit den Rettungssanis geredet hat, ob sie mich jetzt ins Krankenhaus fliegen sollen oder ob wir jetzt noch fahren sollen und habe dann dazwischen nur gebrüllt, hey, er kommt jetzt. Und genauso war es dann. Also ich habe dann zweimal mit angeschoben und habe während dem Anschieben visualisiert, wie sich sein Kopf aus mir rausdreht quasi. Und es war gefühlt genauso. Also er war dann nach zwei Presswehen war er dann da. Und ich habe nicht gewusst, ob Sohn oder Tochter. Also ich habe mich dann umgedreht, habe gesagt, ich drehe mich jetzt um. Der Notarzt war neben mir, der hat ihn quasi in Empfang genommen und habe mich umgedreht und habe ihn begrüßt und war, es ist so schön, dass du da bist, mein Sohn, genau. Konnte ihn dann gleich hochnehmen. Also ich habe ihn wirklich, der Notarzt hat ihn quasi nur aufgefangen und dann war er gleich bei mir. Und das war wunderschön. Und wir sind dann dort gesessen. Und genau, ich habe ihn dann gleich angelegt. Das Stillen hat sofort funktioniert. Mein Mann war neben mir und hat, glaube ich, gar nicht gewusst, was jetzt passiert ist. Und ja, ich habe dann halt nochmal darum ersucht, dass mir jetzt meine Hebamme wirklich anrufen, dass sie jetzt herkommt und das hat sie dann Gott sei Dank auch gemacht und so konnte ich vermeiden, dass wir mit dem Hubschrauber irgendwo hinfliegen müssten. Genau.
Oh ja. Wow, ich muss gerade grinsen ja. Und denken, da könnte man einen Film draus drehen.
Ja, es war wirklich filmreif.
Hast du ungefähr eine Einschätzung von dem Zeitpunkt, wo du die Treppe runtergelaufen bist und auf dem Klo warst und das Köpfchen gespült hat, bis dann dein Sohn da war, wie lang dieser Zeitraum war, in dem das alles passiert ist, dass der Polizist reinkam, die Rettungssanitäterin?
Ja. Es war nicht länger als 15 Minuten.
Okay.
Ja, also es war wirklich sehr, sehr knapp. Es ist, ja. Aber es kommt einem dann in der Zeit vor wie eine Ewigkeit. Aber mein Mann hat auf die Uhr geschaut, also es waren 15 Minuten, vielleicht waren es 20, nicht länger.
Ja, ich meine, zeigt, dass die Rettungsversorgung schnell und gut funktioniert. Wenn der Notarzt da sein muss, dann kommt er. Ist jetzt die Frage, ob du wirklich einen Notarzt gebraucht hättest in der Situation.
Gefühlt oder auch nicht, aber man weiß es ja nicht. Und es ist ja in Österreich so, wenn die Hebamme es nicht schafft oder nicht anwesend ist, dann muss das ein Arzt übernehmen. Das heißt, sie mussten ihn anrufen.
Ja.
Es ist gar nichts anderes übrig geblieben. Aber er hat auch gesagt, also er hatte dann eine Träne im Auge und hat quasi, er hat nichts gemacht, außer dass er hinter mir gekniet ist und das Kind in Empfang genommen hat, quasi dann seine Notizen, also seinen Papierkram ausgefüllt hat und dann sind sie wieder geflogen. Also, ja.
Ist wahrscheinlich als Notarzt auch schön, einfach eine physiologische Geburt zu betreuen und nicht bei einem Unfall dazu gezogen zu werden.
Genau. Also mein Mann hat gesagt, er glaubt sogar ein Tränchen gesehen zu haben bei dem Notarzt. Also ich glaube, es war für alle Anwesenden was ganz Besonderes, inklusive für mich, weil ich hatte ja jetzt die Hausgeburt, die ich immer wollte.
Ja, wow. Wie war denn dann so der restliche Tag und die nächsten Tage? Hat sich diese ganze Aufregung dann irgendwie ein bisschen legen können?
Also die ersten Minuten waren total schön, weil meine Tochter halt irgendwann reingekommen ist. Und die Notarzt, also sie wollte gleich, sie liebt aufräumen und sie wollte gleich mithelfen beim Aufräumen, weil die Sanitäter dabei waren, aufzuräumen und der Notarzt halt zusammengepackt hat. Und dann hat sie mich auf der Couch gesehen und ist halt gleich zu uns hergekommen und hat halt quasi gleich in den ersten Lebensminuten ihren Bruder kennengelernt. Und ich war dann noch duschen und da habe ich sie dann mitgenommen quasi, dass wir nochmal kurz, da war mein Sohn dann bei meinem Mann, während ich duschen war, und habe ihr dann erklärt, dass das jetzt ihr Bruder ist, dass der jetzt da ist, und habe sie nochmal hochgenommen und gedrückt und sie hat sofort gelacht und war fröhlich, und das war ganz, ganz wichtig für mich irgendwie, oder ganz besonders für mich, dass sie da von Anfang an so dabei sein konnte. Und auch meine Schwiegereltern haben gleich gefragt, ob sie schauen dürfen, und ja, also wir waren gleich von Anfang an eine Familie, da war jetzt nicht dieses Krankenhaus-Setting oder so, sondern wir konnten gleich von Anfang an als Familie zueinander finden. Das war wie ein magischer Moment für mich, ja. Das war sehr besonders.
Ja, und du hast gesagt, die Hebamme ist dann ja auch noch gleich gekommen nach der Geburt, das heißt, du hattest dann sie noch.
Genau. Die hat mich dann beim Duschen eben begleitet, weil nicht ganz klar war, ob ich Verletzungen habe oder nicht. Das hat aber auf jeden Fall sehr weh getan. Und die hat dann festgestellt, dass ich einen Labienriss, heißt das, glaube ich, habe. Und so haben wir uns dann entschieden, dass wir doch noch kurz ins Krankenhaus fahren, weil sie gemeint hat, sie traut sich das nicht zu, das zu nähen. Das soll lieber wirklich von einem Gynäkologen genäht werden. Und genau, dann haben wir gesagt, okay, das passt eh gut, weil dann wird quasi im Mutter-Kind-Pass auch alles Notwendige eingetragen, was da eingetragen werden muss. Und so sind wir dann kurz ins Krankenhaus gefahren, waren dann dort vielleicht eine Stunde. Ich bin genäht worden. Der Kinderarzt hat die erste Untersuchung gemacht bei meinem Sohn und dann sind wir sofort wieder nach Hause und haben das Leben als Familie oder genießen das Leben als Familie seitdem sehr.
Sehr schön. Du hast auch schon gesagt, das Stillen hat gleich von Anfang an geklappt und funktioniert auch weiterhin gut.
Genau, das funktioniert hervorragend. Es ist auch so, dass ich meine Tochter in der Schwangerschaft relativ lange weitergestillt habe. Und einen Monat vor Geburt ungefähr habe ich aufgehört, sie zu stillen, weil ich gemerkt habe, dass sie sich an eine andere Art der Einschlafbegleitung gewöhnen muss, weil das mit dem Einschlafstillen bei uns dann nicht mehr funktionieren wird. Also habe ich quasi die Einschlafbegleitung an meinen Mann übergeben und konnte das letzte Monat allein in einem Bett schlafen und habe das auch nochmal sehr genossen, weil ich mich gefühlt richtig nochmal auftanken konnte mit Schlaf, bevor jetzt die nächste Stillperiode losgegangen ist, quasi mit meinem Sohn. Der ist eigentlich sehr nachtaktiv, also der möchte wirklich dieses Clusterfeeding, hat er sehr stark in der Nacht, wo er wirklich, er trinkt, er schläft 10 Minuten und dann trinkt er schon wieder. Genau, und da bin ich gut, dass ich vorher Schlaf auftanken konnte.
Ja, auf jeden Fall immer, immer empfehlenswert, wenn man die Zeit und die Ressourcen hat, nochmal viel zu schlafen.
Ja.
Liebe Ricarda, vielen Dank, dass du uns auf diese spannende Geburtsreise mitgenommen hast. Ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute.
Ja, danke schön, dass ich es nochmal erzählen konnte. Das hat mir auch sehr gut getan. Und bitte mach weiter mit dem, was du machst. Du machst das ganz, ganz super. Und du hilfst mir und sicher auch ganz vielen anderen Frauen mit deiner Arbeit. Vielen Dank.
Ja, danke für das Feedback.
Das waren die Geburtsgeschichten von Ricarda. Wie immer, wenn du etwas Hilfreiches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Podcast unterstützt, indem du ihm weiterempfiehlst, eine Sternebewertung hinterlässt oder mich auch finanziell unterstützt auf buymeacoffee.com/Geburt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.